Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Heratz, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 19. September 2025 fand im Haus der Niederlande zu Münster die diesjährige Mitgliederversammlung der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit statt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der Wechsel im Vorsitz der Bundesgemeinschaft vollzogen. Die Veranstaltung wurde vom scheidenden Vorsitzenden Luc Heratz eröffnet. Es folgten Grußworte der Generalkonsulin der Niederlande in Düsseldorf, Frau Hanna Thames, der Bürgermeisterin der Stadt Münster, Frau Maria Winkel, und des stellvertretenden Vorsitzenden der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft zu Münster, Professor Rudolf Mennigen. In seiner Abschiedsrede zog Luc Heratz eine Bilanz seiner 10-jährigen Amtszeit. Und in ihrer Antrittsrede dankte die neue Vorsitzende Corinna Endlich Herrn Heratz für die geleistete Arbeit. Höhepunkt der Veranstaltung war die Rede des früheren Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier, der viele Jahre auch Vorsitzender der deutsch-niederländischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag war. Als fundierter Kenner der Niederlande sprach er zum Thema Deutschland und die Niederlande in Europa. Hören Sie nun den Mitschnitt der Veranstaltung vom 19. September 2025. Die gelegentlich unvollkommene Tonqualität, Sie sind von uns Besseres gewohnt, bitten wir zu entschuldigen.
Mit den Klängen einer Prälude von Max-Antoine Charpentier, ausgeführt von dem Ensemble Galaxy Brass der Universität Münster. Ja, guten Ding. Begrüße ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Abschlussveranstaltung der diesjährigen Mitgliederversammlung der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Heratz und ich bin nur noch wenige Minuten Vorsitzender der Bundesgemeinschaft. Ich begrüße ganz herzlich die Generalkonsulin des Königreichs der Niederlande in Düsseldorf, Frau Hanna Thames. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön auch, dass Sie gleich zu uns sprechen wollen. Ich begrüße ebenso herzlich Frau Maria Winkel, Bürgermeisterin der Stadt Münster.
Und herzlichen Glückwunsch so wieder mal.
Und ich begrüße Professor Dr. Rudolf Mennigen, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft Münster. Auch Sie werden gleich zu uns sprechen. Aber ganz besonders möchte ich Bundeswirtschaftsminister AD Peter Altmaier begrüßen. Er war nicht nur Bundeswirtschaftsminister, sondern auch viele Jahre Vorsitzender der deutsch-niederländischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Ein fundierter Kenner der Niederlande, der noch dazu die niederländische Sprache fabelhaft beherrscht. Lieber Altmaier, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns sind und dass Sie zu uns sprechen wollen über Deutschland und die Niederlande in Europa. Meine Damen und Herren, für diejenigen, die die Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit bedauerlicherweise noch nicht kennen: Die Bundesgemeinschaft ist eine bundesweite Dachorganisation aller Vereinigungen, Gesellschaften, Institutionen und Projekte, die sich mit den Niederlanden und mit den deutsch-niederländischen Beziehungen beschäftigen. Wir organisieren einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, so wie heute, jedes Jahr in einem anderen Ort, verbunden mit einem Kolloquium zu einem Thema, die Niederlande und Deutschland betreffend. So auch heute Nachmittag. Soeben stand im Rahmen unseres Kolloquiums die Städtepartnerschaft zwischen den Niederlanden und Deutschland im Mittelpunkt mit einem Grundsatzreferat von Dr. Kai Pfundheller, Leiter des Instituts für politische Bildung in Dortmund, den ich hier auch ganz herzlich begrüße. Und zwei Kurzvorträge, einmal von Herrn Eckart Brehm, Dezernent der Seitenstadt Krefeld, der über die Partnerschaft Krefeld-Venlo berichtet hat, und Tobias Lewe vom Partnerschaftsverein Enschede Münster, der Es ist eine noch neue Vereinigung, die erst vor ein paar Jahren gegründet worden ist. Auch Sie ganz herzlich willkommen. Meine Damen, meine Herren, bevor wir zur Ämterübergabe im Vorsitz der Bundesgemeinschaft und zum Gastvortrag von Herrn Altmaier übergehen, möchte ich zunächst Frau Generalkonsulin Deimes bitten, das Wort zu ergreifen, anschließend Frau Winkel und Herrn Männigen, und dann hören wir noch mal Musik. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Bundeswirtschaftsminister AD und aktiver Niederlande-Fan Peter Altmaier, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Maria Winkel, sehr geehrter Professor Dr. Rudolf Männigen, Vizevorsitzender der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft Münster, und von der Bundesgemeinschaft sehr geehrte Frau Endlich und sehr geehrter Herr Hirat. Es ist mir eine Ehre, hier ein Grüßwort zu sprechen zu dürfen. Hier sind alle Mitglieder der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit und damit als zivilgesellschaftliche Organisation Vertreter der informellen Kontakte zwischen unseren Ländern. Wir ergänzen uns und sind sozusagen komplementär, wie Rot und Grün oder Lila und Orange. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Deutschland und die Niederlande tatsächlich inzwischen beste Büre sind. Erlauben Sie mir, hier kurz darauf einzugehen. Dass die Beziehungen unserer Länder früher anders waren, hat jüngst auch der niederländische Polizatiriker Arjen Lubach festgestellt. In seiner Sendung vom letzten April adressierte er den Rückgang der deutschen Sprachkompetenz in den Niederlanden. Und ich zitiere Arjen Lubach: "Niemand lernt mehr Deutsch und das ist schlimmer, als Sie denken." Das sei nicht so, so Lubach, weil wir Niederländer Deutschland nicht mögen. Dazu wird ein Filmfragment gezeigt, in dem ein siebten Klässler in seinem Deutschklassenzimmer interviewt wird und sagt: "Nein, ich denke bei Deutschland nicht an Fußball oder den Zweiten Weltkrieg oder so, sondern einfach nur an billig einkaufen." Ich stelle hier einen Widerspruch fest. Als wir noch offene Wunden hatten, haben wir Deutsch gelernt. Jetzt ist dieses Gefühl verschwunden, aber wir lernen kein Deutsch mehr. Lubach rief dazu auf, sich für das Universitätsstudium Deutsch in Utrecht zu immatrikulieren, damit dieser Studiengang nicht abgeschafft wird. Und siehe da, 20 junge Erwachsene haben das tatsächlich gemacht und dafür gesorgt, dass man in Utrecht weiterhin Deutsch studieren kann. Und dafür haben sie von dem Komiker übrigens Freibier bekommen. Diese Anekdote zeigt, wie unglaublich wichtig es ist, Fürsprecher für die deutsch-niederländische Zusammenarbeit zu haben. Die BDNZ spielt hier eine zentrale Rolle. Wie auch die BDNZ steht auch meine Funktion als Generalkonsulin in Düsseldorf in einer langen Tradition. Darf ich Sie deshalb kurz in das 19. Jahrhundert entführen, als über die Einrichtung eines niederländischen Konsulats in Düsseldorf debattiert wurde. Das ist ein Echo aus einer fernen Vergangenheit, als die Welt damals noch ganz anders aussah. Also amüsanter finde ich, dass die Einrichtung einer konsularischen Vertretung am Ende des 19. Jahrhunderts zunächst aufgeschoben wurde, da man der Meinung war, dass mit den modernen Verkehrs- und Kommunikationsmitteln nicht nötig sei, ein Konsulat so nah an der Grenze einzurichten. Aber trotz Dampflokomotive und Telegramm war es dann im Jahr 1900 soweit. Das erste niederländische Konsulat in Düsseldorf wurde eröffnet. Tatsächlich hören wir dieses Argument immer noch. Brauchen wir wirklich ein Generalkonsulat in Düsseldorf, wo wir doch jetzt das Internet und die ganzen sozialen Medien haben? Diese Frage muss ich mit einem klaren Ja beantworten. Um gute Beziehungen zu pflegen, müssen wir nah sein. Nichts geht über persönlichen Kontakt. Die Mitglieder der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit können dies zweifellos bestätigen. Der persönliche Kontakt war bereits unverzichtbar, als hier über den Frieden von Münster verhandelt wurde. Der Frieden von Münster, der hier 1648 geschlossen wurde und den 18-jährigen Krieg beendete. Und ich freue mich, dass wir hier heute an diesem historischen Ort zusammengekommen sind. Auch die Gründung ihrer Bundesgemeinschaft 1968 in Emmerich ist ein Zeichen dafür, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. Sie wurde gegründet in einer Zeit, als Bonn noch die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war und die deutsch-niederländische Beziehungen noch ziemlich unterkühlt waren. Genug über unsere Anker in der Vergangenheit. Neben dem Anker ist auch ein Kompass beim Navigieren in die Zukunft ganz praktisch. Und das ist keine zufällige Metapher für eine maritime Nation. Heutzutage brauchen wir beides, Anker und Kompass, in einer erweiterten Zusammenarbeit mit Deutschland und natürlich auch innerhalb der EU. Auf politischer Ebene ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit äußerst aktuell und bietet viele Chancen. Im Frühjahr haben wir in Düsseldorf mit Erfolg die Regierungskonsultationen abgeschlossen zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Wir können die Bedeutung dieses Treffens kaum überschätzen. Mit keinem anderen Land gibt es Konsultationen zwischen einem Bundesland und einer Staatsregierung. Die Regierungskonsultationen setzen ein Zeichen für Zusammenarbeit, Vertrauen und Freundschaft. Wichtige Themen wie Energie, Sicherheit und Handel wurden besprochen und in einer Erklärung festgelegt, unser Kompass für die kommenden Jahre. Insbesondere möchte ich ein Thema der Konsultationen nennen, das Mammutprojekt Einstein-Teleskop. Ein strategisches Wissenschaftsprojekt in der Grenzregion Niederlande, Belgien, Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich um ein unterirdisches Teleskop, das Gravitationswellen aus dem Universum erfassen und analysieren kann. Dieses Projekt ist nicht nur ein großes wissenschaftliches Versprechen, es hat auch ein großes wirtschaftliches Potenzial. Es ist daher ein wichtiger Schritt in unserem gemeinsamen Bestreben, Innovationen zu fördern und ein neues Wirtschaftsmodell zu unterstützen. Wir kennen im Niederländischen den Ausdruck, Köln und Aachen wurden nicht auf einem Tag gebaut. Köln und Aachen sind nicht auf einen Tag gebaut. Das gilt auch beim Einstein-Teleskop-Projekt, wie Sie es von Ihrem Engagement bei deutsch-niederländischen Vereinigungen kennen, bei vielen anderen Projekten unserer Zusammenarbeit. Des Weiteren sind übergeordnete Themen wie nachhaltige Energie, Wasserstoff, Infrastruktur, Kreislaufwirtschaft und auch Kreativwirtschaft und Kultur wichtig. Hier sind wir eng miteinander verknüpft. Gutes Beispiel im Bereich der Bildung ist natürlich das Zentrum für Niederlandestudien hier in Münster, in dem wir heute zu Gast sind. Das Zentrum feierte am 15. Mai sein 30-jähriges Jubiläum und seine Exzellenz, König Willem-Alexander, kommt nächste Woche persönlich gratulieren. Ich wage daher die Behauptung, dass die Zusammenarbeit und die persönlichen Kontakte entlang der deutsch-niederländischen Grenze mit ihrer erfolgreichen und positiven Agenda in den letzten Jahren einen wichtigen Aufschwung genommen hat. Die BDNZ und ihre vielen Mitglieder tragen dazu bei, gemeinsame Interessen unserer Länder voranzubringen, Kulturunterschiede zu deuten und Menschen zu verbinden. Sie ist ein wichtiger Baustein im besseren Kennenlernen und Verstehen. Und damit meine ich nicht nur Verstehen im sprachlichen Sinn, sondern auch gerade die kulturelle Dimension, Verstehen und vor allem Verständnis füreinander. Das schafft Gemeinsamkeiten und baut die Brücken, die wir auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen brauchen. Die Bundesgemeinschaft, die in den 70er Jahren mit Schreibmaschine und Fax anfing, hat in den letzten Jahren unter der dynamischen Leitung des Vorsitzenden Lucreras auf vielfältige Weise gezeigt, mit der Zeit mitzugehen. Erwähnt sei hier die informative Website und natürlich der Podcast Hallo Nachbar, Wissenswertens aus den Niederlanden. Sehr geehrter Herr Gerards, ich möchte mich sehr herzlich für Ihr zehn Jahre Engagement als Vorsitzender bei der BDND bedanken. Gleichzeitig wünsche ich Frau Corinna endlich die erste Vorsitzende der BDNZ gutes Gelingen. Zum Abschluss, wir finden uns seit 125 Jahren offiziell gegenseitig wichtig. Unsere informelle bilaterale Beziehung ist aber so alt wie der Weg nach Köln, wie es im Niederländischen heißt. So alt als der Weg nach Köln. Unsere Beziehung ist geprägt von Kontinuität und herzlicher Verbundenheit, zu der wir uns gerne bekennen. Sie ist ein Band, auf das wir uns auch in der Zukunft verlassen wollen, denn gemeinsam sind wir stark. Jetzt, da sich in der Welt viel verändert, ist unsere enge Freundschaft umso wichtiger. Und ich freue mich darauf, diese weiterhin mit Ihnen zusammen zu gestalten. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Generalkonsulin Thames, sehr geehrter Herr Altmaier, sehr geehrter Herr Dr. Gerhard, sehr geehrte Frau Endlich, wo sind Sie? Verehrte Gäste, zur Ämterübergabe im Vorsitz der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit oder auch kurz BDNZ, wir haben es schon gehört, begrüße ich Sie sehr herzlich hier in der Bibliothek im Haus der Niederlande. Und es tut mir sehr leid, ich bedauere zutiefst, dass ich Sie nicht auf Niederländisch begrüßen kann, denn ich finde, dass viel mehr Deutsche Niederländisch können sollten. Und das ist mein Plan, es zu lernen, wenn ich mal Zeit habe. Hoffentlich demnächst. Eine Ämterübergabe ist wie eine Medaille mit zwei Seiten, mit einer lachenden und einer weinenden. Sie bedeutet immer Rückblick auf das Vergangene und gleichzeitig auch Ausblick auf das Neue. Sehr geehrter Herr Dr. Gerhardz, Sie können zurückblicken auf 10 Jahre als erster Vorsitzender der BDNZ, in der auch zahlreiche Institutionen und Vereine aus Münster Mitglied sind und die Vorzüge dieses Netzwerkes genießen. Genannt sei hier natürlich das Zentrum für Niederlandestudien, welches Sie, Herr Dr. Gerhardz, hier in Münster aufgebaut haben und dessen Geschäftsführer Sie von 1989 bis 2016 waren. In dieser langen Zeit waren Sie auch betraut mit der Planung, dem Umbau und der Einrichtung des Hauses der Niederlande, in dem wir heute zur feierlichen Ämterübergabe zusammengekommen sind. Ihr Name, sehr geehrter Herr Dr. Gerhardz, ist untrennbar mit den hervorragenden Beziehungen, die unsere Stadt in die Niederlande unterhält, verbunden. Liebe Gäste, erst im Mai dieses Jahres haben wir das 30-jährige Bestehen des Hauses der Niederlande groß gefeiert. Der Bürgermeister aus Enschede, Rolf Bleker, war dabei und immer wieder wurde die Bedeutung des Zentrums für Niederlandestudien für die deutsch-niederländischen Beziehungen betont. Und zwar nicht nur auf politischer oder akademischer Ebene, sondern insbesondere zwischen den Menschen. Münster hat eine sehr lebendige Städtepartnerschaft mit Enschede, über die heute im Rahmen des Kolloquiums, glaube ich, schon ausführlich gesprochen wurde. Und natürlich ist auch der Partnerstadtverein Enschede Münster Mitglied in der BDNZ. Herr Lewe ist, ich bin auch Mitglied und freue mich sehr über die vielen Aktivitäten, die Sie immer organisieren. Seit Dezember 2024 ist das Zentrum für Niederlandestudien offizieller Partner des Projekts Euroregionale Bildungskette. Von der Grundschule bis zur Universität soll es eine durchgehende euroregionale Bildungskette geben. Lernen kennt keine Grenzen mehr. Das Projekt öffnet die Türen für grenzüberschreitende Bildung, für euroregionale Kompetenzen. Das schaffen wir nicht mal innerhalb unserer Bundesstaaten hier. Was das für die Menschen und die Euregio an Chancen bringt, davon haben wir lange nur geträumt. Und es zeigt wirklich auf wunderbare Art und Weise, dass man Grenzen öffnen muss und dass man sie nicht schließen sollte. Grenzübergreifend arbeitet auch das Dutch German Techland, ein Wirtschaftsstandort im Herzen Europas, der über die Staatsgrenzen hinaus zusammenwächst. In der Techland-Region kommen Nationen, Branchen und Forschungsdisziplinen zusammen. Das bedeutet einen hohen Mehrwert für alle Beteiligte durch internationale Zusammenarbeit. Die Wettbewerbsfähigkeit der grenzüberschreitenden Region wird ausgebaut und gestärkt. Sie sehen, liebe Gäste, Münster und die Region Münsterland sind sehr eng mit den Niederlanden verbunden. Das geschieht aber nicht von alleine, sondern dahinter stehen sehr viele, sehr engagierte und sehr kreative Menschen, so wie Sie, sehr geehrter Herr Geratz. Wir sind froh, dass es Sie damals zum Studium nach Münster verschlagen hat, dass Sie hier geblieben sind und unsere Stadt so bereichert haben. Im Namen der Stadt Münster, unserer Bürgerinnen und Bürger und auch persönlich sage ich ganz herzlichen Dank. Sie haben für Münster und die deutsch-niederländischen Beziehungen große Arbeit geleistet. Ich hoffe, Sie erfüllt der Rückblick auf diese Zeit mit Zufriedenheit und Sie blicken voller Freude in Ihre Zukunft. Ich habe den halben Tag auf Holländisch versucht, Ihnen viel Glück zu wünschen und zu wünschen, dass Sie immer gesund und munter sind. Aufgrund hohen Alters habe ich es unterwegs vergessen, aber ich wünsche Ihnen im Namen der Stadt Münster für Ihre Zukunft alles Gute und dass Sie vor allen Dingen auch gesund bleiben. Frau Endlich, sehr geehrte Frau Endlich, Sie übernehmen nun den Vorsitz der BDNZ von Herrn Geratz und ich wünsche Ihnen hierfür ein gutes Gelingen. Sie haben ja die besten Grundlagen, denn ich habe gelesen, dass Sie jetzt schon Schriftführerin sind und dass Sie also Bescheid wissen und nicht bei Null anfangen müssen. Das ist sicherlich sehr gut. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Hand für Ihre neue Aufgabe. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend.
Sehr geehrter Herr Dr. Herratz, sehr verehrte Frau Generalkonsulin, ich habe heute viel von Ihnen gelernt, sage ich nachher noch, Frau Thames, sehr verehrte Frau Bürgermeisterin, Frau Winkel und sehr verehrte neue Vorsitzende, Frau Endlich und insbesondere unser Festredner heute, sehr geehrter Herr Altmaier. Ich stehe heute hier als Vertreter für Frau Dorothee Feller. Die ist politisch im Moment sehr engagiert, verständlicherweise. Und da wurde ich gebeten, dass ich sie heute hier vertrete. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich heiße Sie im Namen der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft Münster ganz herzlich willkommen zur heutigen Feier im Hause der Niederlande. Es ist uns eine große Freude, gemeinsam mit Ihnen die Verdienste von Dr. Herratz zu würdigen und ihn nach 10-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit feierlich mit Musik zu verabschieden. Herr Dr. Herratz gehört auch der deutsch-niederländischen Gesellschaft, das heißt unserem Verein, den ich hier vertrete, an und das seit vielen Jahren. Unsere deutsch-niederländische Gesellschaft hat von Anfang an die Arbeit der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit unterstützt. Und jetzt komme ich zu dem, was ich heute von der Frau Generalkonsulin übernommen habe. Wir hatten vorher ein bisschen Gelegenheit zu sprechen. Ich probiere den nächsten Teil in Niederländisch, weil ich habe Niederländisch nicht richtig gelernt, aber vielleicht nicht ein bisschen bei Annie auf dem Kopfkissen, bei Annie op het Hoofdkissen. Weil ich bin seit 51 Jahren mit Annie verheiratet aus Almelo. Ich bin sicher, dass Dr. Herratz bitte Deutsch spricht, dann nicht Niederlands. Maar ter Ehre von U, ga ich nu verder in den Niederlands. Het verdient besondere Waardering, dass Dr. Herratz die Bundesgemeinschaft als Aufseher in den Dornröschenslab verkehrte, heeft geweckt, mit rotem Engagement nur Leben heft ingeblasen. Er hilft tallose Gesprächen mit lokalen Organisationen geführt, ist auf eigenen Kosten durch Land gereist, hilft Läden geworfen, eine neue Website aufgesetzt, eine sehr successvolle Podcast-Tricks entwickelt. Es sollte Zeit von diesen Willkommensworten boten gehen, um alle Verdienste von Dr. Herratz in seinem Team ja Vorsitzerskrab abzusammeln. mal so als Idre im Revet. Sonder sein Inset und sein Datkracht sollte trotz niederlandse Samenwerking in Münster und Verder Beuten nie die heutige bekannte, gute und ausstegende Qualität haben bereikt. Beste Dr. Gerhards, wir danken Ü für Ü unvermutbare Inset, für Ü Geduld, Ü Humor und vor allem für Ü Blick, ob was uns verbindet. U lat rote Sporen nach, worauf wir Pferde sollen bauen. Namens der Deutsch-Niederlandse Vereinigung Münster wünsche ich Ü für die Zukunft Gesundheit, Furchte und viel wahrevolle Unmutungen. Moge Ü nun in aller Rust die Fruchten von Ü Werk brücken. Und moge de Bruch zwischen Deutschland und Niederland, die Ü so indrückweckend hebt helpen bauen, noch lange Zeit stetig bleiben stehen. Von Herzen bedankt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem heutigen Tage nehme ich nach 10 Jahren Abschied vom Vorsitz der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Als ich vor 10 Jahren die Aufgabe von meinem geschätzten Vorgänger, Professor Dr. Manfred Balzer, den ich auch hier herzlich begrüße, übernommen habe, fand ich die Bundesgemeinschaft in keinem glücklichen Zustand vor. Wir waren trotz der unermüdlichen und unglaublich verdienstvollen Bemühungen meines Vorgängers in der Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar. Auch waren wir uns damals nicht im Klaren, ob die traditionellen Mitglieder, die wir seit Jahren in unsere Listen immer wieder aufgeführt haben, überhaupt noch existierten, haben sie doch seit langer Zeit nicht mehr in der Mitgliederversammlung teilgenommen. Die Mitgliedschaft ist übrigens bei uns kostenlos, sodass keine Mitgliedsbeiträge zu entrichten sind. Ich stand also vor der Frage, bin ich jetzt Insolvenzverwalter oder möchte ich mit meinem Vorstand einen Neuanfang wagen? Wir haben uns für die zweite Alternative entschieden und so viel sei verraten, es war eine richtige Entscheidung. Für uns galt also zunächst einmal zu recherchieren, ob es die Gründungsmitglieder und die, die wir in unsere Listen geführt haben, überhaupt noch gibt. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu recherchieren, ob es weitere Vereine, Gesellschaften und Organisationen in Deutschland gibt, die sich mit den Niederlanden und mit den deutsch-niederländischen Beziehungen beschäftigen. Und wir sind, Google sei Dank, reichlich fündig geworden. Insgesamt sind aktuell 70 Vereine, Gesellschaften und Organisationen bei uns Mitglied oder gehören zum Freundeskreis. Und hinter diesen Gesellschaften und Vereinen stecken natürlich Hunderte von Mitgliedern. Aber wir haben weitaus mehr gemacht in den letzten 10 Jahren. Zunächst wollten wir der Bundesgemeinschaft ein Gesicht geben. Wir wollten in der Öffentlichkeit präsent sein. Der wichtigste Schritt dazu war zunächst die Entwicklung einer eigenen Website, in der wir uns vorstellen, die Geschichte der Bundesgemeinschaft erzählen und aufzeigen, was wir so machen und wofür wir stehen. Bei der Website mit der Adresse www.bdnz.eu ging es uns dabei, nicht mehr schlicht da zu sein und das war's, sondern unsere Website sollte dynamisch gestaltet werden, stets aktuell und zugänglich vor allem für die Mitglieder der Bundesgemeinschaft sein, dahingehend, dass Sie, die Mitglieder, sich selber an der Gestaltung der Website beteiligen können. So haben wir eine Rubrik Veranstaltungen, in der nicht nur unsere Veranstaltungen vermerkt werden, sondern auch die der Mitgliedsvereinigungen, die Sie sogar einpflegen können, wenn Sie das denn wollen. Ganz wichtig für die Akzeptanz unserer Website sind die in einer eigenen Kolumne aufgeführten Nachrichtenportale, etwa die Nachrichtenportale von AH24x7 des Kommunikationsunternehmens Mediamix aus Kleve oder die niederländischen Portale, sehr interessant, der Neuen Rhein-Neuen-Ruhr oder der Rheinischen Post, um nur einige zu nennen, die Tag für Tag und Woche für Woche aktuelle Nachrichten aus den Niederlanden für ein deutsches Publikum präsentieren. Das macht unsere Website aktuell und für die Nutzer attraktiv, immer wieder hineinzuschauen, wie wir ganz klar an den Klickzahlen erkennen können. Ferner können die Mitgliedervereine und Gesellschaften sich selber in einer eigenen Rubrik vorstellen mit einem Link zu ihrer eigenen Website, so sie denn vorhanden ist. Die Website ist somit so etwas wie ein Zentralorgan der Bundesgemeinschaft geworden. Aber ohne eine aktive Präsenz in den sozialen Medien geht es heutzutage gar nicht mehr. So sind wir auf Facebook, auf X, früher Twitter, auf Instagram, LinkedIn und neuerdings auch auf Blue Sky vertreten. Wir bewerben dort unsere eigenen Aktivitäten und verlinken die Aktivitäten und Berichte anderer Anbieter, die Niederlande betreffend, für unsere Follower. Und das läuft ganz prima, da können wir ganz zufrieden sein. Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir darüber hinaus mit einem Moin-Projekt angefangen, das als einen weiteren Versuch der Bekanntmachung der Präsenz der Bundesgemeinschaft gedacht war. Wir haben einen eigenen Podcast an den Start gebracht mit dem Titel Halle Nachbarn, Wissenswertes über die Niederlande. Die Überlegung dabei war, nicht nur die Bundesgemeinschaft noch bekannter zu machen, sondern auch oder gerade auf ein Defizit in der Wahrnehmung der Niederlande zu reagieren. Wenn man mal im eigenen Bekannten- und Freundeskreis nachfragt, was wisst ihr eigentlich über die Niederlande? Da sind die Antworten vielfach sehr ernüchternd. Viel ist da an Kenntnisse nicht vorhanden. Das wird allenthalben bedauert und zugleich damit begründet, dass die Niederlande in der veröffentlichten Meinung, sprich in den Printmedien oder im Funk und Fernsehen, nicht sehr oft präsent sind. Aber Jahr für Jahr fahren etwa 8 Millionen Deutsche in die Niederlande in den Urlaub, manche haben seit vielen Jahrzehnten ein Häuschen an der Küste oder sonst wo und dennoch wissen sie über das Land nicht allzu viel. Da wollten wir und wollen wir mit unserem Podcast in aller Bescheidenheit ein Angebot machen. Und also haben wir im September 2023 damit angefangen, und die ersten Folgen online gestellt, allerdings mit der Maßgabe, wenn es nicht angenommen wird, sind wir ganz schnell wieder weg. Zu unserer großen Überraschung wurde der Podcast von Anfang an sehr gut angenommen. Wir sind, das muss man sich vor Augen führen, natürlich ein kleiner Podcast im Vergleich zu den großen Anbietern etwa aus den Printmedien. Damit wollen wir uns gar nicht erst vergleichen. Aus den zahlreichen Reaktionen der Zuhörerinnen und Zuhörer von Anfang an haben wir feststellen können, dass wir eine willkommene Nische in der sehr breiten Landschaft der Podcasts dieser Welt einnehmen. Und das macht uns froh. Inzwischen sind seit September 2023 insgesamt 353 Folgen unseres Podcasts online gegangen. Der Podcast ist bislang 23.000 Mal gehört worden, in 53 Ländern und auf insgesamt 42 Plattformen. Etwa 85% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kommen aus Deutschland und aus dem weiteren deutschsprachigen Ausland. Wir haben aber auch viele Hörer in den Niederlanden und aus weit entfernten Ländern, so etwa aus der Mongolei, aus Bangladesch, aus Taiwan und von den Seychellen. Man höre und staune. Die Bewertungen der bisherigen Folgen sind außerordentlich positiv. Das kann man an den Likes ablesen, aber auch an den Zuschriften, die wir regelmäßig zugeschickt bekommen. Auch bekommen wir immer wieder Anregungen für Themen, die wir dann auch gerne nach gründlicher Recherche tatsächlich aufnehmen. So erreichte uns vor einem Jahr die Mail eines Zuhörers, der zu seinem 60. Geburtstag von einem Freund eine Kiste Wein aus den Niederlanden geschenkt bekommen hatte. Er stellte uns die Frage, gibt es wirklich Weinbau in den Niederlanden? Und wenn das der Fall ist, könnt ihr darüber nicht mal einen Podcast machen? Nun musste ich als Limburger, dass es im Süden der Provinz in der Tat Weinbau gibt, aber dass es Weinbau in den ganzen Niederlanden gibt, war mir persönlich auch nicht bekannt, auch nicht, dass es einen eigenen Weinbauverband gibt. So habe ich also Kontakt zu dem Weinbauverband aufgenommen und einen führenden niederländischen Winzer zu einem Podcast-Beitrag eingeladen, der dann in der Folgezeit unglaublich erfolgreich gehört worden ist. Es gibt in den insgesamt 53 Folgen viele interessante Themen, die auch gerne gehört worden sind. Mit Abstand am erfolgreichsten war ganz sicherlich die Folge mit dem Entertainer und Buchautor Hape Kerkeling, der im letzten Jahr ein viel beachtetes Buch über seine niederländische und auch über seine britische Verwandtschaft veröffentlicht hat. Eine sehr gelungene Folge mit einem überaus charmanten Interviewpartner. Dass wir mit dem Podcast auch brandaktuell sein wollen, können Sie daran erkennen, dass wir seit dem Herbst 23 immer wieder über die aktuelle politische Lage der Niederlande berichtet haben. Über die Wahlen im November 23, über die miesame Regierungsbildung in 24 und über die Krisen der jetzigen Regierung haben wir immer wieder mit dem Politologen und Geschäftsführer des Zentrums für Niederlandestudien der Universität Münster, Dr. Markus Wilp, der auch hier ist und ich herzlich begrüße, gesprochen. Und das werden wir auch vor den Neuwahlen am 29. Oktober und danach tun. Meine Damen und Herren, mit dem Podcast und überhaupt mit unserer Präsenz in der Öffentlichkeit insgesamt dürfen wir auf die letzten 10 Jahre mit Zufriedenheit zurückschauen. Es hat sich gelohnt, die Bundesgemeinschaft auch auf diese Weise weiter zu entwickeln. Gestatten Sie mir zum Schluss noch einen, wie ich finde, wichtigen Gedanken. In den letzten 2 Jahren habe ich mit Vertretern unserer Mitgliedsvereinigungen wiederholt angerufen oder angeschrieben worden. Sie berichtete mir von erheblichen Schwierigkeiten, ihren Verein am Leben zu halten. Die aktive Beteiligung der Mitglieder ginge zurück. Vielleicht war es gar nicht mal mehr möglich, Vorstandsposten neu zu besetzen. Der Fortbestand des Vereins wäre erkennbar gefährdet. Ob ich vielleicht die eine oder andere Idee habe, wie man das Unheil abwenden könnte. So einfach ist das natürlich nicht, vor allem, wenn man den Verein nicht so gut kennt. Ich habe dann aus meiner eigenen Erfahrung mit der Bundesgemeinschaft einige Empfehlungen gegeben, die auch hier und da befolgt worden sind. Dennoch ist das Ziel, den Verein am Leben zu halten, nicht in allen Fällen gelungen, soweit ich das aus der Ferne beobachten konnte. Dies berührt ein grundsätzliches Problem. Vereine haben es in unserer Zeit schwer. Das ist nicht erst seit Corona der Fall, das Phänomen ist schon wesentlich älter. Wir leben in einer immer stärker individualisierenden Gesellschaft. Die Bereitschaft, sich langfristig für eine Sache zu engagieren, nimmt ab. Zahlendes Mitglied eines Vereins zu werden? Ja, aktive Teilnahme lieber nicht. Das sollen andere machen. Mir fehlt die Zeit dazu, heißt es immer öfters. Und auch kann Vater Staat nicht was tun. Meine Damen und Herren, in Zeiten knapper Finanzen, in einer schwächelnden Konjunktur zieht der Staat sich immer mehr zurück. Der Staat kann nicht alle Aufgaben des Alltags erfüllen. Da ist sehr wohl das Engagement des Bürgers gefragt. Die Generation der Nachkriegszeiten hat es uns eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, engagiert zu sein. Die Ärmel aufzukrempeln und auch mal für den anderen da zu sein. Das ehrenamtliche Engagement und die aktive Beteiligung in Vereinen und Initiativen ist unentbehrlich in einer gut funktionierenden Gesellschaft. Sie bilden das Rückgrat unserer Zivilgesellschaft. Und es gilt nach wie vor der Satz, fragt nicht, was der Staat für euch machen kann, sondern fragt euch lieber, was ihr für den Staat und für das Gemeinwohl machen könnt. Deswegen möchte ich hier am Ende eine Lanze brechen für das Ehrenamt, für die Vereine und Gesellschaften, auf das sie erhalten bleiben. Die Bundesgemeinschaft ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, engagiert zu sein. Zum Schluss möchte ich Danke sagen. Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern in der Bundesgemeinschaft für ihre Mitarbeit und ihr Vertrauen. Dafür, dass sie mir den Rücken gestärkt und mir die Beinfreiheit gegeben haben, die Bundesgemeinschaft weiter zu entwickeln. Ich habe das immer sehr zu schätzen gewusst. Ich möchte mich bei den unterstützenden Institutionen bedanken, allen voran bei den uns so sehr gewogenen Landschaftsverbänden Nordrhein-Westfalen, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, hier vor allem bei Frau Dr. Friederike Masting und Frau Marina Tillmann, den Landschaftsverband Rheinland, hier vor allem aus früheren Zeiten bei Herrn Georg Mohlich und aktuell bei Herrn Dr. Kaiwan Munster und Frau Blaschka. Mein großer Dank gilt auch der Sparkasse Münsterland Ost und hier vor allem Frau Anna Bildeke, die uns vor allem bei dem Podcast tatkräftig unterstützt haben. ein herzliches Dankeschön auch an die Axel-Nobel-Stiftung, die ebenfalls Projekte von uns unterstützt haben. Zum Schluss möchte ich mich bei der Niederländischen Botschaft in Berlin bedanken für die große Unterstützung bei unserem 50-jährigen Jubiläum im Jahre 2018 an unserer Geburtsstätte Emmerich am Rhein. Ohne die großherzige Unterstützung durch die von mir genannten Institutionen hätten wir die Arbeit in den letzten 10 Jahren beim besten Willen nicht leisten können. Und für den heutigen Abend möchte ich mich bei Professor Dr. Jakob Bekelter, Leiter des Zentrums für Niederlandestudien der Universität Münster, und bei Frau Iona Rieck vom Fachinformationsdienst Benelux für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Haus der Niederlande bedanken. Bedanken möchte ich mich ganz besonders auch bei Frau Luisa Röhrig, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Zentrum für Niederlandestudien, für die fabelhafte organisatorische Begleitung des heutigen Tages, und das gilt auch für die Hilfskräfte des Zentrums für Niederlandestudien. Am Ende stelle ich mir die Frage, habe ich alles erreicht, was ich mir in meinem Vorstand vorgenommen habe? Die Antwort lautet im Großen und Ganzen sicherlich. Aber es gibt dennoch Wünsche für die Zukunft. Ich hoffe, dass es der Bundesgemeinschaft unter neuer Führung gelingt, die aktive Beteiligung der Mitgliedsvereine und Gesellschaften weiter auszubauen und darüber hinaus auch neue Mitglieder zu gewinnen. So könnte ich mir vorstellen, dass die zahlreichen Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und den Niederlanden, insgesamt gut 130, die ja auf den Vereinen organisiert sind, auch Mitglied in der Bundesgemeinschaft werden können. Aber das ist nicht mehr meine Sache, das ist die Aufgabe meiner Nachfolgerin im Vorsitz Corinna Endlich und ihrem Vorstand. Ich wünsche dir, liebe Corinna, dabei viel Erfolg, eine glückliche Hand. Ich bin mir ganz sicher, dass du die Bundesgemeinschaft in den nächsten Jahren auf deine Weise weiterbringen wirst. Und wenn ich für das eine oder andere noch gebraucht werde, du weißt ja, wo ich zu finden bin. Meine Damen und Herren, ich durfte in den letzten 10 Jahren Vorsitzende der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit sein. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Ja, die Aufgabe habe ich schon mal mitgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind alle begrüßt worden. Ich möchte mich dem anschließen, liebe Gäste. Herr Altmaier, ich möchte Sie einmal kurz persönlich nochmal ansprechen, um etwas Geduld bitten, bis Ihr Festvortrag beginnt, denn wir haben auch etwas vorbereitet. Es ist fast wie auf sich auf Weihnachten freuen, wenn man ganz viele Geschenke gekauft hat und darauf wartet, sie überreichen zu können. Denn es ist schön, dich zu überraschen. Diese Serviette, die Sie auf Ihren Plätzen finden, spiegelt eben auch Hallo Nachbar einmal wieder, den Podcast, und ist ein Geschenk an Sie, die Bundesgemeinschaft in Erinnerung zu behalten. Wenn ich hier stehe, in diesem schönen historischen Umfeld, in dem ich mich wirklich sehr wohl fühle, weil ich zum einen Münster sehr mag, jetzt seit 10 Jahren im Münsterland auch lebe, dann ist das so etwas wie ja auch Historie mitleben und zu wissen, dass die Bundesgemeinschaft diese Historie eben auch mitlebt und befüllt. Ich bin denn seit 2017 in diesem Netzwerk tätig und habe es ja auch sehr genossen, den deutsch-niederländischen Grenzraum durch die Bundesgemeinschaft viel besser kennenzulernen und das auch in meine Arbeit zu überführen. Wir hatten gerade schon ein Gespräch. Ich bin von Haus raus Prähistorikerin, Archäologin und Kunsthistorikerin. Und ich treffe jetzt einen Wirtschaftsminister AD, der diesen Wunsch auch mal hatte, das zu studieren. Eigentlich sind es immer meine Zahnärzte, die sagen, ich wäre auch gerne Archäologe geworden. Heute habe ich nun die Rolle für meine zukünftige Position als erste Vorsitzende der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit zu sprechen. Ich möchte das gern tun, allerdings kurz und knapp, denn ich bin ursprünglich Norddeutsche und da reicht in der Regel ein Moin, um alles einmal gesagt zu haben, was man sagen will. Ich freue mich also auf die Fortführung der konstruktiven und stets fröhlichen Zusammenarbeit mit dem Vorstand, um für und mit den zahlreichen Mitgliedern die Beziehungen zwischen diesen zwei Ländern mitten in Europa mitzugestalten, um das Forum für Austausch und Dialog im Sinne von Hallo Nachbar mit weiterzuentwickeln und um die Vorteile dieses Netzwerks aktiv nach außen zu tragen. Die Wahl zur ersten Vorsitzenden und ihr Vertrauen in mich wird mich tragen, diese Rolle und diese Aufgaben auszuführen. Meine vier wichtigere Rolle hier heute ist aber, dir, lieber Luc, zu danken für alles, was du ja für die Bundesgemeinschaft gemacht und getan hast, auf den Weg gebracht hast. Denn, und das tue ich im Namen aller Vorstandskolleginnen und Kollegen und aller Mitglieder. Wir haben da mal was vorbereitet. 10 Jahre hast du mit großem Engagement, mit offenen Armen, mit überregionalen Kontakten, mit Energie und Leidenschaft die Interessen der BDNZ vorangebracht. Hast neue Partner und Mitglieder gewonnen, das Netzwerk gestärkt und den niederländischen Spirit in die deutsche Vereinskultur oder aber auch die deutsche Klarheit in die niederländische Gelassenheit getragen. Also in welche Richtung es geht, das kannst du am besten entscheiden. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas mehr vertiefende Einblicke in dein Wirken in der BDNZ vorstellen und hatte da eine Präsentation vorbereitet. Genau. Habt ihr einen Präsenter für mich? Okay. Dann werde ich das bisher in tanzen. Also es ist wirklich ganz toll, was wir im Laufe der Jahre diskutiert haben, uns immer wieder natürlich gerade durch die Zeit der Pandemie ausgelöst genutzt haben, uns digital zu treffen. Das hat es manchmal einfacher gemacht, gerade auch im Vorstand, sich abzusprechen. Und was ich in jeder Richtung sagen kann, ist, dass wir immer sehr viel Spaß hatten. Wir hatten Spaß am Austausch, wir hatten Spaß, das weiterzuentwickeln, rege zu diskutieren. Und ich muss gestehen, ich kann Niederländisch nicht sprechen. Ich bin so ein bisschen Sprachligasthenikerin. Aber ich habe es gelernt zu hören und zu verstehen. Weil natürlich sich alle auch immer sehr viel Mühe geben, das gut auszusprechen und man sich später einhören kann. Vielleicht, genau, wir feuern das Feuerwerk einfach mal ab. Ich habe geschaut, weil wenn man Präsentationen heute macht, dann guckt man immer nach Avataren, weil Fotos von dir gibt es auch ganz viele im Netz. Ich habe mich bei einigen bedient und ich habe, vielleicht machen Sie einfach einmal weiter in der Präsentation, wenn sich das von hinten bedienen lässt. Nochmal einmal. Vielen Dank, toll. Ich habe geschaut nach älterer Herr mit Brille und Bart. Und dann kommt sowas heraus. Aus der Vorstandsarbeit. Es gab immer hervorragend vorbereitete Protokolle, die ich als Schriftführerin immer nur noch ergänzen musste mit den Dingen aus den Mitgliederpartnern, die ich dann einfach ergänzt habe. Und es kam immer ganz schnell eine Mail nach der Vorstandssitzung, kannst du schnell drüber gucken und mir das dann schicken. Ich glaube, wir haben es einmal geschafft, sowohl noch am selben Tag des Vorstands das Protokoll zu verschicken. Der Vorsitzende hat immer einen Bericht vorgelegt, was er alles auf die Beine gestellt hat, in welche Richtung er denkt, wo wir Schnittstellen haben und ähnliches. Und es gab dann immer auch den Bericht im Nachgang zu der schönen Sitzung. Was ich mitnehme, ist immer, es ist alles schön. Es ist auch oft superlativ und es macht einfach Spaß, sich mitnehmen und im Engagement auch ja anstecken zu lassen. Du bist The Voice of BDNZ durch Hallo Nachbar. Dieser Podcast ist wirklich eingeschlagen, hat uns, glaube ich, sehr viel Öffentlichkeit gebracht, indem wir mit einem großen Artikel in der Zeitung waren. Das ist sozusagen das, was es jetzt ausmacht, das Sprachrohr der BDNZ zu sein. Und du hast mir viel schon vorweggenommen, was du aus den Podcast-Folgen erzählt hast. Aber auch da ist es schön, Enthusiasmus zu spüren. Das hast du immer, dieses Spirit, mitgebracht in die Sitzung. Denn natürlich haben wir uns gefragt, wenn es 95% deutschsprachiger Raum sind und wir aber von Internationalität sprechen, 67 Länder, kam auch eben sowas wie Argentinien und Chile. Und wir haben uns darüber gefreut, selbst wenn da ein Zuhörer oder eine Zuhörerin aus dem südamerikanischen Raum dabei war. Du bist der Radfahrer hier in Münster mit der Fietz unterwegs und bist als Brückenbauer und Botschafter für die deutsch-niederländischen Kontakte unterwegs. Übrigens Brückenbauer, das dachte ich treu, was für ein schönes eigentlich Gleichnis ich gefunden habe, aber das ist dir schon mal zugesprochen worden im Kontext mit diesem Haus hier. In dem Fall bist du in vielen Netzwerken präsent und hast die Bundesgemeinschaft immer mitgetragen. Und das hat uns so erfolgreich gemacht. Der Dialog mit dir ist ideenreich, kreativ, immer menschlich und empathisch und macht ganz viel Spaß. Und ich glaube, jemand sagt es eben auch schon, du hast sehr viel Humor. Das macht es ja so angenehm, einfach auch mit dir sich auszutauschen. Und das Tolle ist die Aufmerksamkeit. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst, gerade in unseren Kolloquien, wenn jemand etwas vorgetragen hat. Dann hast du sofort die Themen aufgegriffen und warst in den Runden nachher in dem Austausch, im Dialog, auch mit der Gesprächsführung, mit dem Podium immer sehr präsent und hast ganz tolle Aspekte immer mit reingebracht. In diesem Sinne sagen wir und sage ich hier im Namen des Vorstands und aller Mitglieder herzlichen Dank für deine Arbeit. Und es bleibt mir nur, und da bin ich jetzt außerhalb des Protokolls, sehen Sie es mir nach, es hätte eigentlich heute in die Mitgliederversammlung gehört. Ich stelle hier den Antrag, dass wir dich gerne zum Ehrenmitglied der BDNZ ernennen möchten. Nun darf ich Sie vorstellen, lieber Herr Altmaier. Wobei ich nicht wirklich glaube, wenn man so recherchiert, was Sie alles Vielfältiges getan haben in Ihrem langjährigen beruflichen Wirken, dass ich dem überhaupt gerecht werden kann. Deswegen ein paar kleine Stationen. Ich freue mich in jedem Fall, dass wir Sie für den Abend heute haben gewinnen können. Im Saarland geboren und aufgewachsen war Ihnen, lieber Herr Altmaier, das Leben im Grenzraum sicherlich alltäglich. Und das erklärt Ihre Sprachaffinität. Sie sprechen Englisch, Französisch, Niederländisch, alles fließend. Und für unseren Kontext ist das natürlich äußerst passend. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes und der Mitarbeit am Europa-Institut ebenfalls an der Uni des Saarlandes trat Herr Altmaier bei der Europäischen Kommission in Brüssel in den Dienst. Daran anschließend trat er verstärkt im politischen Wirken auf. Und da zähle ich jetzt nur einzelne Stationen auf. Zunächst im Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dann als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, dann als erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, als Bundesumweltminister, als Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef der Bundeskanzlerin und zuletzt bis 2021 als Bundesminister, bitte? Und zuletzt bis 2021 als Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Demokratie und Europa sind zwei Kernthemen, die Ihre Biografie durchziehen und bringen geballtes Wissen nun hiermit nach Münster. Ich darf Ihnen nun die Bühne überlassen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, Damen und Herren, meine Damen und Herren, beste Freunde, liebe Freunde, vor allen Dingen Sie, Frau Generalkonsulin, Frau Bürgermeisterin, Frau neue Vorsitzende und Herr ausgehender Vorsitzender und alle, die heute Abend gekommen sind. Ich habe gerne Ihrer Einladung Folge geleistet, auch wenn ich dann in diesem Herbst zweimal in Münster anwesend sein werde, jedes Mal im deutsch-niederländischen Kontext. Aber ich glaube, das, was Sie tun, verdient auch die Anerkennung und die Würdigung von Seiten der Bundesregierung und aus Berlin. Ich kann Ihnen die Glückwünsche und den Jubel, Congratulation and Jubilation, natürlich nur der vier Bundeskabinette überbringen, denen ich selbst angehören durfte. Aber ich bin ganz sicher, dass auch die jetzige Bundesregierung, auch die davor und alle künftigen, wissen, wie wichtig diese Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland sind. Und es sind Beziehungen zwischen Politikern, ja. Es sind Beziehungen zwischen Völkern, das auch. Und es sind Beziehungen zwischen ganz normalen Menschen. Und ich habe das Glück und das Privileg genossen, dass ich als Saarländer, für den Hochdeutsch die erste Fremdsprache war, denn zu Hause haben wir Dialekt gesprochen, dass ich als Saarländer die Chance hatte, an einem gemeinsamen Seminar niederländischer und deutscher junger Christdemokraten in Sittard, in der Nähe von Maastricht teilnehmen zu dürfen. Wir waren 20 junge Niederländerinnen und Niederländer. Wir waren 20 von der Jungen Union im Saarland. Wir haben die Nacht bis in 2 oder 3 Uhr diskutiert. Wir haben uns den Annehmlichkeiten des Bieres und des Weines hingegeben. Wir haben das Land besichtigt. Wir haben Resolutionen geschrieben, wie Europa gebaut werden soll. Und dann habe ich mich in die Niederlande verliebt. Nicht in einen persönlichen, konkreten Menschen, sondern in ein Land, seine politische Kultur. Und ja, sehr geehrte, liebe Frau Generalkonsulin, Sie haben recht, wir müssen die Sprache lernen. Aber eben nicht nur die Niederländer Deutsch, sondern auch die Deutschen das Niederländische. Unsere führenden Politiker, Wirtschaftsfunktionäre und Verbandsvertreter, die werden sich verständigen können in Englisch. Die müssen nicht mehr Deutsch können. Das ist vielleicht sogar auch ein Stück Emanzipation meiner niederländischen Freunde, dass sie nicht wie seit 200 Jahren immer das Hochdeutsche erlernen müssen, um mit den Nachbarn, mit den Büren sich austauschen zu können. Aber wissen Sie, als ich damals nach Sittard kam, zu dieser Studienwoche, da dachte ich bei dem Wort Niederlande an Tulpen, an Heringsbrötchen und an die Nordsee. Um Windmühlen, natürlich Windmühlen, wie wir sie auch heute Abend hier gesehen haben. Und viele Niederländer, junge Niederländer, die an Deutschland denken, haben ganz ähnliche Vorstellungen, nur bestimmte Charakteristika, die uns auszeichnen. Aber wir müssen uns kennenlernen als Menschen, unsere Kulturen, unsere Mentalitäten. Und deshalb ist es wichtig, dass man dies tut. Und wenn junge Deutsche Niederlandistik studieren und junge Niederländer Germanistik studieren, ist es wunderschön. Aber ich würde auch empfehlen und anraten, dass wir Menschen aus allen Bereichen zusammenbringen zu gemeinsamen, und wenn es nur ein Wochenende ist, Beisammensein, wo man über die eigene Arbeit, über das eigene Studium, über die eigenen Interessen diskutiert, ob es in der Klimaschutz ist oder die Musik, ob es die Kunstgeschichte ist oder die Archäologie. Es gibt so viele Themenfelder. Nicht jeder wird Niederländisch oder Deutsch anschließend lernen, aber wir werden uns insgesamt besser verstehen. Und ja, auch das haben Sie angesprochen. Wir kennen die schwierigen Entwicklungen in unserem gegenseitigen Verhältnis vermutlich heute, und vielleicht ist es auch gut so, weder in Deutschland, da schon gar nicht, in den Niederlanden vermutlich auch nicht. Aber es war immer so, dass die Niederländer sich interessiert haben für Deutschland. Vor allen Dingen, nachdem es Otto von Bismarck gelungen war, das Deutsche Reich zu einigen. Otto von Bismarck war überall in den Niederlanden bekannt. Und es gab sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die in ihm einen großen Hoffnungsträger gesehen haben für die Politik in Europa. Und dann kam der junge Kaiser Wilhelm II. Mit seiner kaiserlichen Yacht nach Vlissingen. Und am Pier stand Königin Emma mit ihrer noch nicht volljährigen Tochter, um ihn zu empfangen. Und er hat sie behandelt, als wären sie, ja, ich will nicht sagen persönliche Referenten, aber jedenfalls nicht so, wie es ihrem Rang und wie es ihrer Arbeit geziemend gewesen wäre. Ja klar, es waren Königinnen. Und zwar ein kleines Land aus Sicht der Deutschen. Aber die Niederlande waren nie ein kleines Land. Und darum, wenn meine Freunde immer sagten, uns klein Landje, habe ich immer gesagt, erzählt keinen Unsinn, Freunde. Die Niederlande und Deutschland gehören zu den größten Wirtschaftsmächten weltweit. Die Niederlande haben von der Einwohnerzahl her einen Platz in der Mitte Europas, und zwar ganz weit oben. Und alle anderen in Schweden, die sehr wichtig sind, die Finnen, die wichtig sind, und die Dänen und alle anderen kommen weit, weit hinterher. Und deshalb, wir haben allen Grund, uns gegenseitig wertzuschätzen. Ja, und was dann geschehen ist, damals in Vlissingen, hat er seine Fortsetzung gefunden. Als der Erste Weltkrieg verloren war und der Kaiser schauen musste, wo er blieb, um nicht in die Hände der Alliierten zu gelangen, hat das Königshaus ihm Asyl angeboten. Zunächst im Limburgischen und dann dem Schloss, das bis heute in Apeldoorn, das bis heute jeder kennt und wahrscheinlich alle von Ihnen schon besichtigt hatten. Und dann hat er sie zum zweiten Mal im Stich gelassen. Das war nämlich, als die deutschen Soldaten 1940 einmarschiert sind in Frankreich, in Belgien, in Luxemburg, in den Niederlanden. Und die königliche Familie sich entschieden hat, auszuweichen nach Großbritannien. Und dann haben sie in einer großmütigen Geste angeboten, dass der Kaiser mitkommen darf, als persönlicher Gast der Königsfamilie. Und der Kaiser hat abgelehnt, weil er die Hoffnung hatte, dass er in dem neuen, großen, starken Deutschland vielleicht doch noch einmal etwas wird. Er wurde nichts mehr, außer die Hauptperson bei seinem eigenen Begräbnis. Aber das sind die Irrungen und Wirrungen. Und dann ist es ganz schlimm gekommen durch den deutschen Einmarsch und die lange Besatzungszeit. Wir glauben ja immer, dass die Niederlande relativ früh befreit worden sind, aber sie wurden ganz am Schluss befreit. Sie waren noch besetzt, als russische Truppen schon in Berlin und amerikanische Truppen schon in Thüringen waren. Und die Niederländer, die so großen Wert auch auf Menschliches legen und viel weicher sind, als wir manchmal den Eindruck haben, haben in einer ganz unglaublichen Art und Weise gelitten unter denen, wie die Besatzungsmacht sich 6 Jahre lang benommen und aufgeführt hat. Ich will das alles nicht wiederholen, weil dazu unsere Zeit nicht reicht, aber ich werbe dafür, dass wir auch von deutscher Seite aus uns die Mühe machen, uns mit diesem wunderschönen Land und seinen Leuten näher zu beschäftigen. Und natürlich ist das Erlernen der Sprache dafür auch vorteilhaft. Ich habe beispielsweise als junger Student dann, nachdem ich mich in das Land verliebt hatte, da gab es in jeder großen Stadt einen Buchhandel, das Slechte, Royal Afgepreiste Boeken. Da konnte man die sehr teuren niederländischen Bücher für ganz billiges Geld kaufen. Und ich habe bis heute meine Regale voll. Es sind über 300 aus der damaligen Zeit und vielleicht noch 200 aus den Zeiten danach. Aber damit habe ich dann Einsicht bekommen, wie sie denken, wie die Politik ist, wie die Mentalität ist. Und das müssen wir auch in Zukunft tun. Und deshalb darf ich den deutschen Teilnehmern heute Abend 3 kleine Auszüge aus Liedern vorlesen. Wo sind wir? Hier. Jij kunt niet altijd 16 zijn, liefste, dat kun je niet. Maar je leven blijf ik je geven, waar je met 16 van geniet. Eenmaal dan zul je 60 zijn, dan ben ik nog bij jou. Omdat ik altijd voor altijd van je hou.
Die Deutschen werden es vielleicht nicht in jedem einzelnen Wort verstanden haben, aber vielleicht haben sie sich erinnert, dass es mal in den 70er Jahren einen Schlager gab. Du kannst nicht allzeit 17 sein, von Chris Roberts. Und was besagt uns dieses Lied? Es besagt uns, dass die Niederlande immer sehr genau aufgepasst haben, was in Deutschland passiert ist. Und sehr genau geschaut haben, ob es etwas gibt, wovon sie lernen können. Und dann waren sie aber auch schlau genug, es anzupassen. Denn bei uns war es 17. 17, 2 Silben. Aber im Niederländischen ist 17 17. Und das ist für ein Lied sehr, sehr schlecht zu machen. Also hat man gesagt, oh, 16. Ja, und das ist, glaube ich, ganz typisch und ganz kennmerkend. Und es hat mich total beeindruckt. Und ich habe dieses Lied sogar einmal bei, nicht bei Maybrit Illner, sondern bei ihrer Kollegin von der anderen Talkshow in einer Sendung singen dürfen. 2. Kostprobe, De Paus. De Paus, die kommt nach Nederland, dann seien wir allen blei. 3 Dagen küsse wei sein Hand, dann ist es wer vorbei. Und was sagt dieses Lied aus über unsere Nachbarn und Freunde? Es sagt aus, zum einen, dass man natürlich auch stolz ist, wenn man anerkannt und gewürdigt wird. Der Papst, der große Papst aus Rom, den man nur aus dem Fernsehen kennt, der hat es auf sich genommen, die Niederlande zu besuchen. 3 Dagen küsse wei sein Hand. Ja, natürlich erweist man denjenigen Respekt, der Respekt verdient hat. Dann ist es wer vorbei. Und das ist die niederländische Fähigkeit, die Dinge auch leicht zu nehmen und nicht so schwer zu nehmen und sich manchmal auch lustig zu machen über manches, was andere tot ernst nehmen. Und das Letzte. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje, zijn daden en zijn doen. Niederland, oh Niederland, du bist ein Weltmeister, du bist ein Meister. Wir lieben die Niederlande, die Taten und das, was sie vollbringen. Wann ist es entstanden? Formal, als die Niederlande 1987 Europameister wurden im Fußball. Aber was war der Anlass dafür? 14 Tage oder 4 Wochen vorher, als sie die Deutschen aus dem Halbfinale herausgeworfen haben. Dieses Spiel können wir also in Deutschland gar nicht überschätzen in seiner Bedeutung. Weil die Niederländer kannten uns Deutsche natürlich seit 200 Jahren, weil sie immer so gut aufgepasst haben.
Eigentlich ist der normale Deutsche den Niederländer in Reaktionsschnellheit, in Fremdsprachenkenntnissen, in Flexibilität hoffnungslos unterlegen. Und deshalb haben die Niederländer immer auch gerne mit uns zusammengearbeitet. Aber sie haben halt eben auch gewusst, was sie können und was wir können, Qualität und deutsche Wertarbeit und was wir eben auch nicht so gut können. Und der einzige Bereich, wo es immer schief ging, war der Fußball. Aber beim Fußball spielten 11 Niederländer gegen 11 Deutsche und die Deutschen haben immer gewonnen. Und ich kann mich daran erinnern, wie das war, als wir dann im Halbfinale unglücklich in der letzten Minute verloren hatten. So wie die Niederländer gegen uns unglücklich in der Meisterschaft damals in München 10 Jahre oder 15 Jahre davor. Und das alles zeigt, dass Völker niemals ein homogenes Ganzes sind und dass man die Menschen erkennen muss und dass man Empathie braucht, wenn man sich gegenseitig verstehen will. Und ja, die Niederlande waren uns in vielem ähnlich und allerdings auch in manchem voraus. Die Niederländer haben beispielsweise schon nach der Revolution von 68 ein sehr feines Gespür geführt, was Modernisierung in den 70er Jahren bedeutete. Und so sind sie denn nun dauernd rüstig daran gegangen, den privaten Konsum von Haschisch zu privatisieren. Das war das Jüngerenzentrum, ein Kokkejuffer in Enschede, wo man das 1982 bereits kaufen konnte. Und nachher gab es Coffeeshops überall entlang der Grenze und die Touristen kamen aus Deutschland, aus Belgien, von überall her. Wir Deutschen haben dafür 30 Jahre, 40 Jahre länger gebraucht, bis wir es in der letzten Bundesregierung der Ampel dann getan haben. Ob es richtig war, wissen bis heute weder die Niederländer noch die Deutschen, noch da sind wir uns ähnlich. Bei ihnen ist das Pendel dann wieder früher und schneller zurückgeschlagen zur Mitte als bei uns. Aber alle Diskussionen, die es in Deutschland gibt, gibt es in den Niederlanden und alle Diskussionen, die es bei Ihnen in den Niederlanden gibt, gibt es bei uns in Deutschland. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam arbeiten. Und der dritte Punkt, warum wir eine Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern brauchen, ist die Situation in unserem Innern und die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Wir haben in den Niederlanden ebenfalls 30 Jahre, bevor es in Deutschland soweit war, zum ersten Mal das Wort Versplintering gehört, die Zersplitterung der politischen Mehrheiten und der Parteien in der zweiten Kammer. Und wir haben damals noch gedacht, das kann uns nicht passieren, wir haben ja die 5%-Klausel, die 5%-Rempe. Und dann ist es in Deutschland eben doch passiert. Ein Bundestag von CDU, CSU und FDP über viele Jahrzehnte und dann ein Bundestag, in den zunächst die Grünen eingezogen sind und dann die Linke und dann anschließend die AfD. Und wir wissen nicht, wie viele Gruppierungen noch dazugehören werden und dazugehören können. Jedenfalls ist es in unseren beiden Ländern immer schwerer geworden, regierungsfähige Mehrheiten zustande zu bringen. Und wenn Sie mich die Frage stellen, was ist die Rolle der Niederlande und Deutschlands in der künftigen europäischen, internationalen Zusammenarbeit, dann sage ich mit Blick auf meine Bundesregierung, ja, dazu wäre es vielleicht mal gut, wenn die Koalition, die wir jetzt gewählt haben und die regiert, auch genau wusste, in welche Richtung sie sich bewegen möchte. Das weiß sie nicht in allen Fragen. Ich habe in den 27 Jahren, die ich Abgeordneter sein durfte und in den 4 Kabinetten, bei denen ich an den Koalitionsverhandlungen beteiligt war, von meiner Kanzlerin Angela Merkel gelernt, dass man in einem Koalitionsvertrag nicht alles regeln kann. Aber man muss die 4, 5 großen Themen, die bekannt sind zum Zeitpunkt der Regierungsbildung, ausbuchstabieren und sehr klar und deutlich entscheiden und festlegen, welcher Partner sich in welchem Bereich besonders stark repräsentiert sieht und durchsetzt. Weil ansonsten der Start einer neuen Regierung langsam und mühsam und meistens auch nicht erfolgreich ist. Und in den Niederlanden haben wir erlebt, dass sie nicht nur von Deutschland, sondern auch von Belgien gelernt haben. Wo wir manchmal ein Jahr brauchten, um eine Regierung zu bilden. Und bei den letzten beiden Malen hat es in den Niederlanden auch schon erheblich länger gedauert, als wir eigentlich gewohnt waren. Das liegt nicht nur an der Versplinterung, das liegt auch daran, dass die Niederländer eine sehr, sehr weit entwickelte politische Kultur haben und dass nicht irgendwie jemand kommen kann und sagen kann, ich habe die Wahl gewonnen, ich will jetzt Ministerpräsident werden. Es gibt zunächst einen Informateur, dann gibt es einen Formateur. Es wird alles beraten, es wird alles besprochen, alles sehr gründlich gemacht. Aber wenn es länger dauert als einige Monate, dann fragen sich die Bürgerinnen und Bürger natürlich genau wie in Deutschland. Was ist denn jetzt das Ergebnis dieser Wahl und woran kann man es erkennen? Und deshalb wünsche ich mir, wenn ich einen solchen Wunsch äußern darf, obwohl ich mich ansonsten immer sehr zurückgehalten habe mit Ratschlägen oder Wünschen an meine niederländischen, französischen, englischen und sonstigen Freunde, aber wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wäre, dass meine Regierung sich schnell sortiert und dass die Niederländer nach dem 29. Oktober möglichst schnell eine funktionsfähige Regierung haben, jedenfalls so schnell, dass uns noch 2 oder 3 Jahre der Zusammenarbeit bleiben, bevor die deutsche Regierung schon wieder in dem nächsten Bundestagswahlkampf ten Onderhard untergeht, wie unsere Freunde sagen würden. Und deshalb, wir haben nur begrenzte Zeitfenster und die müssen wir nutzen, denn die Herausforderungen sind groß im Innern, weil die Zersplitterung des politischen Lagers in den Parlamentsfraktionen sich fortgesetzt hat durch die Individualisierung und Zersplitterung der Gesellschaft. Viele Sozialisationsstrukturen, die wir über Jahrhunderte kannten, die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Wehrpflicht, die Gewerkschaften, die Vereine, gibt es in dieser Form heute nicht mehr. Es gibt ein großes Internet, dem sich der Einzelne oftmals alleine und verloren gegenüber sieht. Früher haben in Deutschland alle Menschen, oder jedenfalls sie einigermaßen denken konnten, abends um 8 Uhr die Tagesschau oder um 7 Uhr die Heute-Nachrichten gesehen. Heute kann sich jeder seine Nachrichten selber basteln. Aber wir haben nicht mehr den gemeinsamen Erlebnishorizont. Und deshalb müssen wir auch versuchen, als Verantwortliche in den Niederlanden und in Deutschland, gemeinsam auch zu zeigen, was wichtig ist und wo wir uns in Herausforderungen stellen müssen. Wir haben übrigens auch eine niederländisch-deutsche Regierungskonsultation inzwischen seit über 10 Jahren. Das war nicht mein Verdienst. Das war mein Vorgänger als Kanzleramtsminister, Ronald Pofalla, der aus Kleve kam. Und die Niederländer wollten immer schon, dass wir uns so wie mit den Franzosen, den Italienern und den Chinesen und den Russen und den Indern und den Spaniern und den Israelis, dass wir uns alle 1 oder 2 Jahre treffen mit den Kabinetten, um dann zu beraten über gemeinsame Probleme. Und Ronald Pofalla hat dann die Chance genutzt und hat gesagt, also ich helfe euch bei der Kanzlerin, dafür findet die erste Sitzung in Kleve statt. Und das fand sie auch bei strömendem Regen, aber seither gab es eine sehr gute Zusammenarbeit, was früher bei Helmut Kohl vor allen Dingen ein sehr herzliches Verhältnis war mit Wim Kok. Mit Ruud Lubbers war es übrigens ein bisschen schwieriger, das hing aber zusammen mit dem Datum 1989 und dem Fall der Mauer. Aber mit Wim Kok war es sehr herzlich und Angela Merkel hat mit mehreren Ministerpräsidenten zusammenarbeiten dürfen, aber besonders intensiv natürlich mit Mark Rutte, der sehr lange im Amt war. Und dann hat sich diese Zusammenarbeit auch ausgeweitet und verstärkt auf die einzelnen Minister und Ministerien und wir haben viel gemeinsam gelernt. Ich will Ihnen kein Staatsgeheimnis verraten, aber wir haben 2019 ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Und nun gab es in Deutschland die Forderung nach einer Klimabepreisung, CO2-Preis für Heizöl, Benzin und Gas. Und dann haben wir erfahren, dass es so etwas in den Niederlanden schon gibt. Dann ist die Kanzlerin mit dem Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, mit dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier und mit der Umweltministerin Svenja Schulze, sind wir im Regierungsflieger nach Amsterdam und von dort ins Katzheiß gefahren und haben mit den niederländischen Kollegen zu Mittag gegessen. Und dann haben wir tatsächlich dieses Modell übernommen für Deutschland. Allerdings fügte auch Mark Rutte hinzu, man muss auch wissen, wo die Grenzen des Modells liegen. Denn wenn man das Klima, die CO2-Bepreisung so schnell erhöht, dass man damit einen merklichen Rückgang des Verbrauchs an fossilen Brennstoffen erreichen möchte, dann werden die Leute schnell sehr wütend und dann wählen sie populistische Parteien am rechten oder am linken Rand. Ich habe daraus für mich den Schluss gezogen, im Flugzeug zurück zu sagen, vielleicht sollten wir doch was anderes machen. Wir haben es nicht getan. Aber wir haben die Probleme, die schon Mark Rutte beschrieben hat, auch heute noch auf dem Tisch und ringen mit ihrer Umsetzung und mit ihrer Lösung. Und nun erwarten uns viel größere Probleme in der internationalen Politik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das erste ist das Thema Krieg und Frieden. Und auch da können wir von den Niederlanden viel lernen. Wir haben Mark Rutte als NATO-Generalsekretär heute. Das ist ein großes Glück. Aber die Entscheidungen, vor denen wir stehen, sind außerordentlich schwierig. Wir wissen nicht, wie die nächsten Wochen und Monate in diesem Stellungs- und Abnutzungskrieg vergehen werden. Aber eines wissen wir ganz bestimmt, es wird nicht einfach sein in Russland, wird nicht von der Landkarte verschwinden. Und solange Wladimir Putin am Leben und russischer Präsident ist, wird er seine imperialen Ambitionen nicht begraben. Und man stellt sich beispielsweise die Frage, und wir reden über Friedenstruppen von NATO-Mitgliedstaaten in der Ukraine, Niederländern und Deutschen, was ist eigentlich deren Rolle? Wenn die Russen dann wieder angreifen nach ein oder zwei Jahren, sind wir dann im Krieg mit Russland? Oder werden wir machen, dass wir schnell aus dem Land herauskommen, so wie die amerikanischen Soldaten, die zu Zehntausenden in Kiew fahren, an dem Tag nach dem russischen Angriff alle im Flugzeug saßen, zurück? Eine sehr, sehr schwierige Frage, die wir nicht beantworten können. Aber eine Frage müssen wir beantworten. Was wäre denn, wenn Wladimir Putin als nächstes nicht Polen angreift, dafür hat er nicht die Soldaten und nicht die Waffen und nicht die Kraft. Er hat sich ja jetzt schon fast verblutet in der Ukraine. Aber was wäre denn, wenn er mit ein paar hundert Mann oder ein paar tausend Mann in Lettland einmarschiert, mit einer großen russischsprachigen Bevölkerungszahl? Oder in Litauen oder in Estland? Das sind NATO-Mitglieder. Und die haben den Anspruch auf die Beistandsklausel. Und das müssen wir als Angriff auf uns selbst betrachten. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht nicht darum, dass wir abstrakt die Verteidigungsausgaben erhöhen, sondern wir brauchen die Fähigkeiten, die unsere Abschreckung so glaubwürdig machen, dass Herr Putin nicht mal in Lettland auf den Gedanken kommt, auch nur einen Fuß ins NATO-Gebiet zu setzen. Und da, glaube ich, können wir von Ihnen viel mehr lernen als Sie von uns, also wir von den Niederländern als die Niederländer von uns, weil Niederländer in diesen Dingen sehr based sind und eine sehr gute Armee immer hatten und sie auch immer in vielen UNO-Missionen engagiert haben. Wir hatten allerdings auch etwas, was wir verloren haben. Als ich noch Hinterbänker war im Deutschen Bundestag, aber schon sehr aktiv in der niederländisch-deutschen Zusammenarbeit, da gab es alle zwei Jahre eine große deutsch-niederländische Konferenz in Kastel Klingendal in Pfalz. Und in dieser Konferenz waren alle Sicherheitspolitiker, Generäle, ehemalige Generäle, Journalisten, die auf Verteidigungspolitik geschrieben haben, Minister, Verteidigungsminister, andere Minister, Abgeordnete versammelt, Akademiker, Professoren. Und wir haben dann zwei Tage lang über diese Fragen diskutiert. Damals war Afghanistan ein Thema, weil die Russen dort waren. Es gab andere Themen, Angola und Mosambik, NATO-Nachrüstung. Während in den Niederlanden die große Friedensdemonstration war, die vom IKW, vom Interkerkelijk Vredesberaad, organisiert worden war, gab es in Deutschland 2 Millionen Menschen, die in den Rheinauen demonstriert haben. Aber der niederländische Ministerpräsident und der deutsche Bundeskanzler waren sich einig, dass wir diese NATO-Nachrüstung brauchen. Und wir können heute sagen, ja, es war richtig, es gemacht zu haben, denn dem haben wir seither Jahrzehnte des Friedens und auch die deutsche Einigung und die europäische Einigung bis weit über die Grenzen der Europäischen Union von damals hinaus zu verdanken. Und deshalb rege ich an, dass wir diese Zusammenarbeit wieder intensivieren, weil es ist nicht nur eine Frage von zwei Ministern für Verteidigung hier und da, es ist eine Frage für alle diejenigen, die mit diesem Thema beschäftigt sind. Die nächste Frage ist, wer sind denn weltweit unsere Freunde und wer sind unsere Gegner? Von Feinden würde ich nicht sprechen, aber Freunde und Gegner, ja. Wir in der Europäischen Union sind Freunde. Und das will ich übrigens sagen, wenn in Deutschland heute Menschen kommen und sagen, es ist zu teuer, die EU. Und die ist zu bürokratisch. Dann sage ich, ja, sie ist teuer, das stimmt, ist auch bürokratisch. Aber ihr wisst ja gar nicht, was ihr dem zu verdanken habt. Wisst ihr, wir haben in Europa, als wir noch keine Europäische Union hatten, alle paar Jahre den Wohlstand, die Gesundheit und das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger regelrecht verpulvert. Die französischen Unabhängigkeitskriege, die napoleonischen Kriege, die deutschen Freiheitskriege, der deutsch-dänische Krieg, der deutsch-österreichische Krieg, der deutsch-französische Krieg, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Und wenn Sie sich anschauen, wie viele militärische Auseinandersetzungen es heute noch weltweit gibt, und dann werden Sie feststellen, dass Europa eine Insel der Seligen geworden ist. Seit wir die Europäische Union haben, seit wir Freunde geworden sind, hat noch nie ein Soldat aus einem unserer Mitgliedsländer auf einen Soldaten oder Bürger eines anderen Mitgliedslandes geschossen. Noch nicht einmal gezielt. Und das ist überhaupt gar nicht zu unter- und zu überschätzen. Natürlich hat auch dazu beigetragen die deutsch-französische Freundschaft, die wir geschaffen haben. Und ich weiß, dass meine niederländischen Freunde im Grunde nur zwei Sorgen haben. Die eine Sorge war immer schon vor 40 Jahren, ist das nicht gefährlich, wenn die deutschen Franzosen alles entscheiden zusammen, wir Niederländer müssen es schlucken und müssen es dann nachher so machen, wie die beiden Helmut Kohl und Jacques und Rose von Mitterrand entschieden haben. Aber die viel größere Sorge war, dass die deutsch-französische Freundschaft eines Tages nicht mehr funktioniert und dass dann niemand mehr da ist, der mithelfen kann, die großen Gegensätze zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich, zwischen Ost und West, zwischen Neu und Alt zu überbrücken. Und deshalb haben wir auch hier eine große Herausforderung. Und da komme ich zurück auf die Sicherheitspolitik. Ich habe gesagt, wir brauchen so ein Gremium, wo wir das bilateral diskutieren. Aber die Frage ist ja auch, wie wir als Europäer unsere Sicherheit organisieren. Die einen sagen, wir brauchen eine europäische Armee. Habe ich früher auch gesagt. Damals in Sittard haben wir eine Resolution gemacht. Ein europäisches Lecher, das Heer, und die Armee. I'm not convinced. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin hellemann nicht überzeugt. Warum? Wir können Sicherheit in Europa doch ohne die USA, falls Herr Trump mal anders entscheidet, doch nur organisieren, wenn auch unsere britischen Freunde dabei sind. Ohne die Briten wird es nicht gelingen. Und deshalb ist mein Ratschlag nicht an die Niederländer, sondern an uns alle, dass wir versuchen, eine Koalition der Willigen in Europa zustande zu bringen, die besteht aus den NATO-Mitgliedern in Europa, also auch einschließlich Norwegens, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist, und aus Großbritannien, dass wir mit diesen Ländern gemeinsam entscheiden, wie wir unsere Außengrenzen, vor allen Dingen im Osten, vielleicht auch eines Tages wieder im Südosten, niemand kann wissen, wie sich die Dinge entwickeln in Zukunft, gemeinsam sichern können. Wir haben eine zweite große Herausforderung. Und das ist die Herausforderung unserer wirtschaftlichen Zukunft. Es gibt kaum Volkswirtschaften, die so eng verflochten sind wie die Niederlande und Deutschland. Wir haben diesen großen Hafen in Rotterdam, der halb Europa beliefert und versorgt und vor allen Dingen natürlich Deutschland. Wir haben unglaublich viele Unternehmen, die in beiden Ländern, in den Niederlanden und in Deutschland, aktiv sind und Niederlassungen betreiben und sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Kraft unserer Mentalität gelingt diese Zusammenarbeit oftmals viel besser als anderswo. Und trotzdem schauen unsere niederländischen Freunde mit großer Sorge darauf, dass die deutsche Wirtschaft offenbar seit dem Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine das Wachsen verlernt hat. Die Wachstumszahlen sind seit einem Jahr negativ. Die Arbeitslosigkeit lag im Sommer zum ersten Mal wieder über 3 Millionen. Die Inflation war nach dem russischen Überfall zeitweise sehr hoch. Und das alles führt dazu, dass wir nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Ungewissheiten haben. Und vor uns liegt gemeinsam für alle Staaten in der Europäischen Union, aber auch für die Japaner, für die Südkoreaner, für die Australier, für die Kanadier und bis Herr Trump wieder ins Oval Office eingezogen ist, auch für die Amerikaner, die Frage des Klimaschutzes und der Klimapolitik. Wissen Sie, wenn wir nichts gegen die Klimaveränderungen machen, und dann werden wir Wein nicht nur in ganz Niederlande anbauen können, sehr hervorragenden Wein, ich habe ihn schon kosten dürfen, er wurde allerdings in Maastricht angebaut, dann werden wir Wein auch anbauen können in Grönland und in Skandinavien und bis hin zum Polarkreis. Mit allen Folgen, die das dann für unsere Stabilität hat. Ich habe als junger Mann die Sperrwerke an der Osterskelde besichtigen dürfen. Welch ein riesiges Unterfangen für die damalige Zeit nach der verheerenden Sturmflut, die so viele Menschenleben gefordert hat. Aber wenn der Klimawandel weitergeht, dann war das nur ein kleines Vorspiel zu dem, was wir erwarten dürfen in der Zukunft. Und stehen wir vor der Frage, wenn beispielsweise die Chinesen zwar viel für den Klimaschutz tun, aber nicht so schnell, wie es eigentlich geschehen müsste, wenn die Amerikaner jedenfalls für die nächsten 4 Jahre und niemand weiß, wer nach Herrn Trump kommt, vielleicht ist es sogar Herr Vance und vielleicht ist er sogar noch radikaler, wir wissen es heute nicht, wir können es nicht wissen. Aber stehe vor der Frage, können wir als Europäer denn dann alleine und gemeinsam mit den Japanern, Koreanern und denen, die ich genannt habe, vorangehen? Unseren Kindern und Enkelkindern schulden wir ein gutes Klima, das ein Leben möglich macht unter guten Umständen. Aber wir schulden ihnen natürlich auch eine gesunde Volkswirtschaft, die das erwirtschaften kann, was man braucht, um eine gute Verkehrsinfrastruktur, soziale Sicherheit, Bildung und Gesundheit aufrechterhalten zu können. Das ist die große Herausforderung. Und ich schlage vor, dass wir auch darüber gemeinsam zwischen Niederländern und Deutschen viel intensiver diskutieren. Wie können wir Klimaschutz und Wirtschaftswachstum unter einen Hut bringen? Und das wird eine Frage sein, die wir öffentlich auszufechten haben in unseren beiden Ländern. Denn es gibt heute ganz viele, die wertvolle Arbeit für Klimaschutz leisten, aber gleichzeitig behaupten, man könne doch eine Welt auch ohne Wachstum organisieren. Man müsse mit weniger auskommen. Meine Damen und Herren, ich kenne auf der ganzen Welt kein einziges Land mit einer erfolgreichen Volkswirtschaft, das mit Nullwachstum auskäme. Denn wenn Sie eine freie Wirtschaftsverfassung haben, das, was wir Marktwirtschaft nennen, und jeder sein Glück suchen kann und seinen Gewinn machen darf, dann werden bei einem Nullwachstum einige immer reicher und andere immer ärmer werden. Können Sie gar nicht ausgleichen. Wenn Sie sagen, okay, dann werden die Reichen eben so weit besteuert, dass sie nicht reicher als die Armen sind, dann werden sie das Land verlassen und dann werden sie anderswo hingehen oder sie werden überhaupt nichts mehr machen. Und beides wäre für unsere Zukunft fatal. Und deshalb brauchen wir auch ein gemeinsames Verständnis von Wirtschaftspolitik. Ich habe als Wirtschaftsminister im Jahre 2019 eine Industriestrategie vorgelegt. Das habe ich meinen französischen Freunden, bei Bruno Le Maire, dem Wirtschafts- und Finanzminister in Frankreich, großen Jubel ausgelöst, haben Macron mir persönlich gratuliert. Es gab große Übereinstimmung. Meine niederländischen Freunde waren etwas einsilbig, zumal der Wirtschaftsminister Erik Wiebes von der Partei von der VVD kam, die sehr liberal gesinnt sind. Und alle haben gesagt, lass doch mal die Wirtschaft machen. Die Wirtschaft weiß selbst, was am besten gut ist. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit dem Thema Verbrennungsmotor, Automobilindustrie. Ich fahre auch ein Auto mit Verbrennungsmotor, weil ich sehr oft 1000 Kilometer am Stück fahren muss. Aber mir hat Elon Musk schon vor über 10 Jahren, als ich Kanzleramtschef war, erklärt, warum das Elektroauto jedenfalls 5-mal billiger pro Kilometer ist, als ein Auto, das mit klimaneutralen Kraftstoffen und Verbrennungsmotor fährt. Und ich glaube, dass dann immer noch Porsche-Fahrer geben wird, bei Ihnen und bei uns, die gerne auch mal 20 Euro den Liter Sprit bezahlen, wenn sie alle 4 Wochen einmal eine Spazierfahrt machen. Aber ich glaube nicht, dass es für die große Mehrheit unserer Bevölkerung, die auf ein Auto angewiesen sind, interessant ist, freiwillig 5-mal mehr zu bezahlen, als unbedingt notwendig wäre. Aber das ist gar nicht mein Thema. Schauen Sie, die große Revolution, wir haben das auch gesehen bei der Präsentation, liebe Frau, endlich, das große Thema ist doch bei uns die Digitalisierung. Wir haben vieles in den Niederlanden erforscht und erfunden und in Deutschland. Die meisten Algorithmen stammen von Lehrstühlen in Deutschland. Spracherkennen durch Computer, in Deutschland entwickelt. Und wer macht die Geschäftsmodelle daraus? Unsere Freunde in den USA und in China. Und was ist unser Geschäftsmodell? Wenn wir eines Tages in der Digitalisierung abhängig sind von ganz vielen, die Automobilindustrie ihren Rang einbüßt, was ja nicht nur für Deutschland ein Problem wäre, sondern für alle unsere Nachbarländer, weil sie Zulieferer sind zur deutschen großen Automobilindustrie. Wenn wir nicht die besten Elektroautos bauen und immer weniger Verbrenner verkaufen, dann wird sich diese Frage sehr schnell und in aller Brutalität stellen. Also müssen wir darüber reden. Trauen wir uns zu, in bestimmten Bereichen tatsächlich aufzuholen bei der Digitalisierung. Heute werden die niederländischen Behörden und Institutionen und Sozialversicherungen wie in Deutschland ihre Daten alle bei Microsoft hosten. Microsoft baut große Hyperscaler, aber hat natürlich den Vorteil, dass sie damit jede Menge Geld verdienen und gleichzeitig auch jede Menge Sacherschaft ausüben, was die Datenmigration und was das Datensharing angeht. Wir haben das Projekt Gaia X gegründet in Deutschland im Jahre 2020. Das war in meiner Federführung und wir hatten am Ende über 180 Firmen in ganz Europa, die mitgemacht haben, um hier aufzuholen. Und dass dann 3 Jahre die Ampel Schwierigkeiten hatte, ihre eigenen Probleme zu lösen, hatte niemand mehr Zeit, sich um dieses Projekt zu kümmern. Es besteht noch. Man kann es reaktivieren. Also müssen wissen, was wir für die Zukunft wollen. Die Frage, wie die Zukunft sich verändert, hängt nicht von dem ab, was wir tun oder nicht tun, sondern sie hängt davon ab, was andere tun oder nicht tun. Wir hatten früher im 19. Jahrhundert auch schon disruptive Innovationen. Denken Sie mal daran, als die großen Segelschiffe, Wunderwerke der Technik, plötzlich klein beigeben mussten vor den kleinen Dampfschiffen, die einfach viel schneller und wendiger und besser waren als die Segelschiffe. Damals hat keine Segelwerft, weder bei den Niederlanden noch bei uns, diese Disruption kommen sehen und überlebt. Alle haben Konkurs gemacht und dann wurden neue Unternehmen für die Dampfschiffe gebaut. Aber sie wurden 2 Kilometer weiter gebaut, bei Ihnen und bei uns, und haben dort die gleichen Leute beschäftigt wie vorher. Und am Ende waren mehr beschäftigt als vorher. Und heute haben wir zum ersten Mal die Gefahr und die Möglichkeit, dass die alten Arbeitsplätze in Europa wegfallen und die neuen in den USA und in China entstehen. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und deshalb komme ich, weil Luc Gerhards nun völlig zu Recht auch auf die Zeit hinweist, auf den allerletzten Punkt, den ich zum Ausdruck bringen möchte. Ich glaube ganz persönlich und ganz gewiss, dass wir alle diese Probleme lösen können. Wenn wir uns anschauen, mit welchen Problemen der Ministerpräsident Drees zu kämpfen hatte und Konrad Adenauer, mit welchen Problemen wir zu tun hatten im Kalten Krieg und der Drohung durch die Sowjetunion, mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten im Umweltschutz, bevor wir die Umweltgesetzgebung hatten, mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten in der Euro- und Staatsschuldenkrise. Ich könnte die Liste der Probleme und der Beispiele fortsetzen. Wir haben dies alles gelöst. Und wir können auch die jetzigen Herausforderungen lösen, davon bin ich fest überzeugt. Aber es wird nicht automatisch geschehen, nicht von selbst. Und deshalb müssen Sie weiter dafür arbeiten und weiter darauf dringen, dass Deutsche und Niederländer zusammenkommen. Denn gemeinsam sind wir unschlagbar. Vielen Dank für Ihre Arbeit und alles Gute für die Zukunft.
Sie hörten Deutschland und die Niederlande in Europa. Ein Vortrag des früheren Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier im Rahmen der Ämterübergabe im Vorsitz der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit vom 19. September 2025 im Haus der Niederlande zu Münster.
Hallo Nachbar! Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.